Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Es geht sehr, sehr stark schon wieder auf Weihnachten zu. Es ist eiskalt draußen. Und deshalb, Johannes, wollen wir uns hier etwas am Lagerfeuer an der Bar, am Kaminfeuer an der Bar hier etwas erwärmen mit einem schönen Thema.
Ja, ich habe, glaube ich, irgendwie bei einer der letzten Episoden schon gesagt, im Winter, da machen wir die ganzen Studien, ja. Weil man da nichts da draußen machen kann, so ungefähr.
Ja, genau.
Und darum haben wir uns jetzt ein höchst spannendes Thema zur Brust genommen, nämlich Wasserstoffnormen und Standards. Da haben wir jetzt nicht die Normen selber durchgelesen, aber eine Studie, die als Normungsroadmap verstanden werden will, vom DVGW, der halt sich angeschaut hat, was für Normen gibt's und wie ist die Abdeckung, wie sieht's in der Zukunft aus, was muss jetzt noch entwickelt werden, wo sind die Lücken am größten und wo sind die schon gedeckt.
Genau, diese Normungsroadmap, viele von euch werden das ja mitbekommen haben, die lief natürlich jetzt nicht nur eben beim DVGW, sondern ja auch bei den ganzen anderen üblichen Verdächtigen sozusagen. Da waren noch beteiligt der DIN, der DKE, VDA, VDI, VDMA, NWB, also die ganzen Namen, die da Aktien sozusagen drin haben in dieser Welt der Standards, der Normen, der Spezifikationen, die haben hier mitgewirkt. Schreck war ja auch gefördert und mit großen Tamtam so ein bisschen ja angekündigt noch von der Regierung, von der Ampelregierung seinerzeit. Und das Projekt lief dann ja jetzt 2 Jahre lang, vom Januar 2023 bis jetzt eben halt Ende 2025, wurden da in verschiedenen Gruppen und Gremien, ich habe ja auch in 2 oder 3 von denen mitgearbeitet, wir haben uns ja auch ab und zu in den Meetings da gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, wurden da eben, so wie du es gesagt hast, Johannes, zunächst mal so ein bisschen eine Analyse vorgenommen zum Stand der Technik. Ja, was gibt es denn alles für Normen? Wie weit sind die Regelwerke eben schon ausgereift und wo gibt es Lücken? Und dann eben halt in diesen Lücken wurden dann ja Vorhaben identifiziert und ja eben Schritte unternommen, um vielleicht durch neue Normen oder durch aktualisierte Normen diese Lücken zu schließen und so ja eben strategischer Fahrplan. Zunächst mal hat die Bestands- und Bedarfsanalyse stattgefunden. Aus dieser wurden dann eben diese Handlungsempfehlungen abgeleitet und zuletzt wurde dann die Umsetzung forciert und angestoßen. Und es gibt ja sogar auch jetzt ja einige Normungsprojekte, die jetzt laufen, wo sich Arbeitsgruppen eben jetzt treffen und sogar ja auch finanziell ja, gefördert und unterstützt werden zum Teil.
Ja, und es ist wirklich erstaunlich und beeindruckend, wie groß diese Bandbreite da ist.
Ja.
Also da wurden mehr als 1000 Normen oder Normungsdokumente und technische Regeln zusammengetragen. 700 Experte oder mehr als 700 Experten waren involviert. Es gibt 300 Handlungsempfehlungen. Also es ist nicht so, dass man sagt, hier, wir bräuchten noch mal diese 5 Normen und dann ist alles abgedeckt.
Nee.
Sondern das ist wirklich so ein Projekt, wo man sagt, also eine Person kann da gar nicht den Überblick haben, was da alles passiert und passieren muss. Und da zeigt sich dann, dass dieses Thema Wasserstoff dann ja doch ein sehr, sehr vielschichtiges Thema ist oder nicht nur ein Thema ist. Und dadurch, dass halt der Wasserstoff natürlich auch durch viele verschiedene Stationen läuft, wenn er dann mal wirklich im großen industriellen Maßstab genutzt wird, braucht man natürlich auch wahnsinnig viele Regeln, Normen, Dokumente, um zu regeln, wie diese Interfaces und die Sicherheit ablaufen sollen.
Ja, genau. Und jetzt hast du schon erwähnt, ja, man braucht wahnsinnig viele Normen und Regelwerke. Jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ja, natürlich, die braucht man. Auf der anderen Seite ist ja schon auch diese Diskussion oder dieser Standpunkt vorhanden, der sagt ja, Wasserstoff ist halt ein brennbares Gas. So wie auch irgendwie es halt 20 andere gibt. Und warum brauchen wir da jetzt für solche Fälle jetzt nochmal hier irgendwie halt spezifische Normen und spezifische Regelwerke? Es gibt doch schon alles Mögliche. Vielleicht nicht spezifisch für Wasserstoff, sondern zum Beispiel eben halt für Gas oder für Kraftstoffe, für brennbare Medien. Vielleicht auch schon spezifisch für Wasserstoff. Sind diese Lücken denn wirklich so groß, auch dass wir mit so einem gigantischen Aufwand hier jetzt erstmal diese Lücken suchen müssen und dann noch mit noch gigantischem Aufwand noch versuchen müssen, die Lücken zu schließen? Und man kann da, glaube ich, die beiden Seiten verstehen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, natürlich, wir müssen mit der Standardisierung, mit der Normierung jetzt voranschreiten, weil, ja, vielleicht so eine Lehre, Johannes, aus speziell natürlich den Anfängen auch der Batteriefahrzeuge, war ja vielleicht, dass da die Normung am Anfang so ein bisschen hinterhergehängt ist quasi und dann jeder da sein eigenes Süppchen gekocht hat. Diese unseligen Zeiten, wo man im Kofferraum noch 10 Adapter dabei haben musste, wenn man an Ladestationen gefahren ist, weil man nie wusste, was es da wirklich dann gibt. Das soll vermieden werden, aber auf der anderen Seite natürlich schon der Vorwurf, oh, vielleicht schießt man da nicht ein bisschen übers Ziel hinaus, weil es doch eigentlich schon relativ viel auf Zeit von Normen und Standards tatsächlich gibt.
Ja, das wird man im Nachhinein erst wissen. Das ist ja immer das große Problem, dass meistens eilen die Normen ja immer hinterher und werden erst dann erstellt, wenn wirklich die Technologie klar ist. Was auch irgendwie klar ist, weil die Normen, die können ja nicht schon vorausahnen, was wirklich in der Zukunft genau passieren wird. Da bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als dann relativ schnell im Idealfall die Standards zu setzen und gleichzeitig auch nicht die Innovation abzuwürgen.
Ja.
Andererseits braucht man natürlich auch mal Normen, um Innovation zu ermöglichen, weil wenn dann jeder quasi Tankhersteller oder Tankstellenhersteller selber entscheiden muss, wie muss ich jetzt meinen Tankrüssel designen, dass der in Autos passt, Dann macht es niemand mehr, weil dann ist ja ein riesen Problem, das dann wirklich in die Tat umzusetzen, dass es auch funktioniert und akzeptiert wird.
Ja.
Also insofern, da ist man auf jeden Fall in seinem Spannungsfeld und muss die richtige Balance halten, aus den Normen zu setzen, die ja wirklich notwendig sind, Und dann die Normen zu identifizieren, die vielleicht dann erst später im Detail ausgearbeitet werden müssen, wenn der Markt wirklich soweit ist.
Ja, genau. Genau, aber dann schauen wir doch mal hinein, was hat die Normungsroadmap denn so identifiziert, wo es sozusagen Nachholbedarf, wo gibt es Lücken, die jetzt geschlossen werden müssen, vielleicht auch in den nächsten Jahren. Und es ist sehr schön, wir verlinken euch natürlich auch wieder diese Studie. Man hat es sehr schön auch grafisch hier alles eben vorgestellt und aufbereitet, wo diese Lücken eben identifiziert worden sind. Und dabei, man kann sich denken, es geht über die gesamte Wertschöpfungskette. Also es geht bei der Erzeugung von Wasserstoff los. Da gibt es ein paar Felder, die da eben angeschaut und bewertet wurden. Es geht über die Infrastruktur und dann natürlich hin auch zur Anwendung von Wasserstoff. Und sogar gibt es dann noch Aspekte der Qualitätsinfrastruktur, wo es um so Dinge wie Werkstoffe, Training, Schulung, Weiterbildung, Produktzertifizierung ging. Und Johannes, man kann vielleicht so zusammenfassend schon mal vorab sagen, ja, es gibt schon Bereiche, die rot sind, die also noch diverse Lücken vielleicht auch aufweisen, aber die allermeisten Anwendungsfelder, die untersucht worden sind, auch die meisten Erzeugungsfelder, die sind eigentlich ja hellgrün oder sogar dunkelgrün.
Ja, und man merkt halt schon, es ist wirklich so, je weiter die Entwicklung in den Feldern ist, desto mehr gibt es die Normen schon.
Ja.
Je quasi weiter weg die von irgendwelchen quasi Serienanwendungen sind, desto mehr fehlen die Normen. Also mein Beispiel ist da der Luftverkehr, wo eigentlich gar nichts da ist.
Ja.
Man aber sagen kann, ja gut, jetzt wo Airbus quasi auch aufgegeben hat, ist die Frage, wie schnell da wirklich was kommt. Allerdings natürlich, die kleinen Firmen, die können dann, die bräuchten vielleicht auch gerade sowas wie eine Normungslandschaft, um zu sagen, da lohnt sich dann auch, da was zu entwickeln. Insofern kann man nicht sagen, ja gut, jetzt warten wir, bis dann die Anwendung kommt. Da muss man auf jeden Fall ein Augenmerk drauf legen, aber es ist wirklich so, je weiter die Wasserstoffanwendung im Alltag, also das ist wieder was im Alltag fortgeschritten ist, ja, also, oder möglich ist, desto mehr gibt es diese Normen schon.
Ja, genau. Ja, genau, aber vielleicht stoppen wir mal kurz hier, zumindest, wir können natürlich nicht wieder sehr tief ins Detail gehen, aber zumindest uns mal so durchangeln. Und wenn wir bei der Erzeugung starten, ja, ist natürlich das Erste, was alle interessiert, ist die Elektrolyse. Und da ist der Befund ein sehr positiver. Es gibt ja sowohl Normen eben auf Seiten jetzt von ISO zum Beispiel, wie auch dann im VDI, wo an Regelwerken gearbeitet wird. Ja, das heißt, die Elektrolyse, die ist vielleicht auf der Technologieseite noch mit Optimierungspotenzial, aber auf der Regelwerkseite schon sehr weit fortgeschritten. Aber anders sieht es tatsächlich aus, wenn wir über Erzeugungsarten reden, die eben nicht Elektrolyse sind. Hier wird dann nicht von Dampfreformierung jetzt wieder gesprochen, wo es noch keine Normen dazu gibt. Ja, hängt vielleicht auch
so
mit dem zusammen tatsächlich, Johannes, dass die Dampfreformierung jetzt auch nicht so unmittelbar natürlich im Fokus steht, weil die ganze Technologie ja vor allem dann Sinn macht, wenn wir von den fossilen Energieträgern wegkommen.
Ja, genau.
Und nicht Wasserstoff aus Erdgas erzeugen.
Ja, ich habe das komplett anders verstanden, diesen Artikel. Ich wollte dich nämlich fragen, was sind denn andere Erzeugungsarten, weil das so klang, andere Erzeugungsarten, was nicht Elektrolyse und nicht Dampfreformierung ist.
Ach so,
Aber wahrscheinlich meinen Sie vor allem Dampfreformierung, was aber dann auch erstaunlich ist, weil Dampfreformierung ist ja eigentlich das, was im Moment meistens gemacht wird.
Ja, das stimmt.
Genau, aber ist auf jeden Fall interessant, dass da diese große Lücke klafft in den anderen ganzen Erzeugungssachen und auch in dem Punkt, die Nachweisführung von Wasserstoff, da ist die Normlandschaft relativ gut, dass man sagt, ja, eigentlich ist jetzt schon alles da oder wird dann in den nächsten 5 Jahren kommen, dass bis 2030 eigentlich alles abgedeckt ist.
Nee, du hast natürlich recht. Ich glaube, diese anderen Erzeugungsarten, da geht es dann auch um so Sachen wie eben halt Pyrolyse und solche Geschichten, vielleicht auch Plasmalyse, die eben eher noch im kleinen Maßstab und zumindest noch mit so einem Forschungsaspekt vorhanden sind im Moment. Und man da sich halt auch noch nicht in der Lage sieht, einfach hier sinnvoll jetzt hier halt so an Normen zu arbeiten. Insofern, ja, genau, du hast natürlich völlig recht. Es geht jetzt nicht vor allem um die Dampfreformierung, sondern vielleicht wirklich um solche Erzeugungsarten wie eben halt Pyrolyse, Plasmalyse.
Dieser Absatz, den kann man, glaube ich, schon auf beide Arten verstehen.
Ja, genau.
So wie du es verstanden hast, so wie ich es verstanden habe. Eine Kritik an den Verfasser der Studie.
Naja, also.
Aber das ist ja schön, jetzt kann man darüber reden. Gell?
Ja, genau.
Das ist der Hauptpunkt.
Das gibt da wieder Diskussionspotenzial. Ja, genau.
Genau. Jetzt, wenn wir zum nächsten Punkt gehen, was kommt nach Erzeugung, ist natürlich die Infrastruktur. Da sieht es eigentlich auch ziemlich gut aus.
Ja.
Muss man wirklich sagen, gerade im Bereich der Verteilung und dann stationäre Druckbehälter und bewegliche Druckbehälter. Wo ein bisschen was fehlt, ist das Thema Untertage-Gasspeicher.
Ja.
Das haben wir ja jetzt erst besprochen.
In der letzten Folge, ja, genau.
Genau, wo man sagt, ja gut, da muss man jetzt erstmal schauen, wie man das alles umrüstet. Ist irgendwie klar, dass es da noch wenig Input gibt.
Ja.
Und dann fand ich interessant das Thema Verflüssigung, dass es da auch wohl, also auch orange ist. Also nicht ganz rot, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, da ist eigentlich schon alles entschieden.
Ja. Ja, das stimmt, weil zumindest auf der Fahrzeugseite ja eigentlich jetzt flüssiger Wasserstoff nicht wirklich was Neues ist. Mhm. Und man sich da dann natürlich eigentlich jetzt denken könnte, ja eben halt mit dieser jahrelangen Vorgeschichte auf der Fahrzeugseite, ja dann wird sich doch jemand Gedanken um die Verflüssigung gemacht haben, wenn es um Normen geht. Eine Geschichte ist da, glaube ich, dass das alles schon sehr, sehr alt ist. Obwohl die Fahrzeugnormen, also auch die Infrastrukturnormen für Flüssigwasserstoff, die sind teilweise ja immer noch eben auf dem Stand der 90er Jahre. Und da ist, glaube ich, insofern vor allem ein Nachholbedarf da für Entwicklung von neuen Regelwerken, ja, aber auch einfach, um diese ja, sozusagen jetzt uralten Normen mal wieder auf den Stand der Technik zu bringen und einfach so ins Hier und Heute wieder zu holen.
Mhm. Ja, genau. Aber ansonsten sieht die Infrastruktur ganz gut aus. Das heißt, wir können gleich zum nächsten Punkt gehen.
Ja.
Nämlich die Anwendung dann.
Genau.
Und da gibt es eine ganze Reihe an Themen in dem Anwendung. Also ich glaube, fast ist das längste Kapitel da drin.
Ja, genau. Ja.
Da gibt es wirklich, wird aufgeteilt in ganz granular in Anwendungen wie industrielle, kraftwerkstechnischen Sachen, Power-to-X, Brennstoffzellen und so weiter und so fort. Und an sich sieht es ja da eigentlich ganz gut aus, muss man schon sagen.
Ja, genau. Also wenn wir mal jetzt von oben hier nach unten jetzt durchgehen, ich meine, wir richten uns natürlich jetzt nach der Reihenfolge, wie es hier in der Studie steht. Es sieht gut aus in den Bereichen der industriellen und kraftwerkstechnischen Anwendungsfelder, im Bereich Power-to-X und auch im Bereich Brennstoffzellen. Ja, wenig überraschend würde ich sagen, weil natürlich für alle diese Felder schon längst Normen erarbeitet würden. Das ist gerade auch im Kraftwerksbereich oder ja eben im industriellen Bereich, da ist es ja auch wirklich nichts Neues. Da gibt es ja auch schon immer Verwendungszwecke und Anwendungen, die schon immer mit Wasserstoff natürlich hantieren und arbeiten. Insofern hier nichts Neues. Und Power-to-X, ja natürlich, da ist man wieder in dem Elektrolyse-Thema so ein bisschen drin, eben halt ISO 22734. Und die Brennstoffzellen, die haben ja auch schon seit vielen Jahren auch die IEC 62282-Reihe, die aus vielen Normen für sich ja schon besteht. Es gibt schon noch ein paar Lücken, die da identifiziert wurden, aber im Großen und Ganzen, so wie du es gesagt hast, ist da die Normung weit fortgeschritten. Genauso ist es etwas überraschend vielleicht im Bereich Wärme. Speziell mit der Veröffentlichung des Leitfadens für H2-Ready-Gas-Anwendungen ist da eine zentrale Lücke geschlossen worden, hat der DVGW gemacht mit dem Merkblatt G655 vor einiger Zeit. Insofern könnte man so ein bisschen sagen, ja, alles, was vom weitesten Sinne jetzt in den Wirkbereich des DVGW fällt, da sind eigentlich die Lücken schon sehr weit geschlossen worden. So ist es auch auf der Seite der Befüllanlagen. Da erscheint ja jetzt in Kürze nochmal ein neues Merkblatt vom DVGW. Insofern, ohne den DVGW da jetzt groß ins Rampenlicht hieven zu wollen oder loben zu wollen, aber ja, so ein Verein wie der DVGW, der hat natürlich auch die Ressourcen, sich um seinen Bereich zu kümmern und entsprechende Lücken dann zu schließen.
Also mit Befüllanlagen meint man Tankstellen wahrscheinlich,
richtig,
oder?
Richtig, ja, genau.
Das so ist es. Könnte man auch sagen, aber wahrscheinlich Befüllanlagen ist der offizielle Begriff für eine Tankstelle.
Ja,
oder
je nachdem.
Geht es da drum um Anlagen, die halt so Wasserstoff-Gasflaschen befüllen? Das habe ich mich da ein bisschen gefragt, was da eigentlich eine Befüllanlage ist. Aber
ja.
Nichtsdestotrotz, das Wichtige ist, Befüllanlagen sind relativ gut normiert.
Ja.
Das ist die wichtige Message.
Ich glaube, der Unterschied, der ist auch da gar nicht so groß, was das Regelwerk jetzt angeht. Mhm. Und da wird auf die G730 ja verwiesen, um DVGW jetzt neu, wie von mir vorhin erwähnt, jetzt dann ja die G731 für die Fahrzeugbetankung. Insofern, ja natürlich, da wird halt das eine befüllt und das andere und alles sind Befüllanlagen.
Mhm.
Genau.
Genau, dann weiter in der Anwendung geht es natürlich in den Straßenverkehr dann, wo es eigentlich auch relativ gut aussieht.
Ja.
Da ist sehr viel abgedeckt schon, auch mit IEC und ISO-Standards. Wo es dann weniger gut wird, ist dann im Schienenverkehr, wo noch nicht ein paar Sachen offen sind. Da ist dann die Skala schon ins Gelbe verschoben, nicht mehr ganz grün.
Ja, das stimmt, ja.
Wobei, das ist auch interessant, da es ja eigentlich schon mehr Wasserstoffzüge gibt als Autos, muss man fast sagen.
Ja, genau. Das stimmt, aber der Schienenverkehr ist ein Bereich, in dem sehr stark gearbeitet wird, tatsächlich jetzt gerade an der Normierung. Da finden viele Sachen statt, die sich, so ist es ja auch in der Studie erwähnt, jeweils eigentlich die Fahrzeuganwendung auf der Straße so ein bisschen zum Vorbild genommen haben und daraus jetzt bahnspezifische Ableitungen erarbeiten. Das trifft zum Beispiel eben halt die ISO 17268 für die Tanknüppel und Füllkupplungen, die ISO 19881 für die Tanks und auch die 19887 für die Kraftstoffsystemkomponenten, wo es jeweils eben halt einen Teil für Straßenfahrzeuge gibt und jetzt an einem Teil für Schienenfahrzeuge noch zusätzlich gearbeitet wird.
Hm. Genau, ja. Und dann wird es eigentlich immer schlechter, die Situation.
Ja, genau.
Als nächstes kommt der Schiffsverkehr,
ja.
Der auch nur gelb ist und wo halt auch die Zeitschiene viel, viel länger ist.
Viel länger ist,
da geht es leicht bis 2035, bis das mal wirklich alles abgedeckt ist. Ja, und ich habe das so verstanden, da geht es eben nicht nur um den Einsatz von Wasserstoff für den Antrieb, sondern wahrscheinlich auch in die Transportsache, oder? Also wenn ich Wasserstoff jetzt wirklich mit dem Schiff transportieren will.
Ja, genau. Ja,
das
genau.
Das sind natürlich auch nochmal zwei verschiedene Sachen eigentlich.
Ja, richtig, genau. Und daher, ja, ist da, glaube ich, wirklich noch viel Arbeit zu tun. Luftverkehr hast du ja auch schon erwähnt, ist, glaube ich, tatsächlich der röteste Bereich in der ganzen Studie, jetzt neben den Sonder- und Spezialfahrzeugen, wo was wie Bagger und Traktoren und so weiter, die eben nicht für die Straße zugelassen sind. Insofern hier ist noch am meisten zu tun, so hat die Studie identifiziert. Trotzdem jetzt hier wieder natürlich der Gedanke, ja, aber es gibt ja schon vor allem natürlich Spezialfahrzeuge, eben jetzt Bagger und Vorsagen wie Gabelstapler und so weiter. Die fahren jetzt ja auch schon rum und fliegen nicht in die Luft sozusagen. Da braucht man dann wirklich noch jetzt eine eigene Norm dafür. Ich glaube, das führt uns jetzt wieder auf die Diskussion vom Anfang zurück. Es hat natürlich Vorteile, wenn man da spezifische Regeln hat, weil auch ein paar Inkonsistenzen dann natürlich beseitigt werden. Da lässt die Druckgeräterichtlinie zum Beispiel grüßen, die plötzlich dann wieder gilt, eben halt für solche Sonderfahrzeuge, die aber dann wieder nicht gilt, eben halt für Straßenfahrzeuge mit Straßenzulassung. Und das ist alles auf der einen Seite halt wahnsinnig nervig und könnte natürlich über neue und spezifische Normen dann entsprechend beseitigt werden. Auf der anderen Seite, ja, wird schon ein paar Mal erwähnt, es gibt natürlich die Argumentation zu sagen, ja, aber es gibt doch Normen. Man kann diese Fahrzeuge ja sozusagen jetzt in Betrieb nehmen. Brauchen wir wirklich noch was Neues?
Hm. Genau, und dann sind wir bei dem letzten Punkt, nämlich der oder vorletzten Punkt eigentlich, der Qualitätsinfrastruktur, wo es darum geht, wie kann man zum Beispiel Gase analysieren, wie rechnet man das ab, wie misst man, dass auch wirklich ein Kubikmeter Gas durchgeflossen ist. Das sind solche Sachen, die darunter fallen.
Ja, genau. Zuerst vielleicht kurz der Blick auf die Werkstoffe, sowohl auf die metallischen Werkstoffe als auch auf die Komposite, weil die für mich jetzt auf den ersten Blick eben halt etwas überraschend eben halt gelb oder sogar orange markiert waren. Aber wenn man sich dann durchliest, dann wird es auch klar, warum das so ist. Die Normen sind natürlich vorhanden, sind zum Großteil vorhanden, um sowohl jetzt eben metallische Werkstoffe für die Verwendung mit Wasserstoff qualifizieren zu können, wie auch nicht metallische Werkstoffe. Nur wird hier so ein bisschen kritisiert und gemäkelt, ja, die Verfahren sind unfassbar eben teuer und aufwendig. Und so sollte der Schwerpunkt jetzt in den nächsten Jahren darauf liegen, die Verfahren, sowohl was die Messtechnik angeht, als auch was die Nachweisführung angeht, dann eben zu vereinfachen und zu standardisieren, sodass man einfach von diesem hohen Aufwand ein bisschen wegkommt, der eine Qualifizierung von Werkstoffen für die Verwendung mit Wasserstoff aktuell jetzt noch verursacht.
Genau. Und ansonsten war da noch die Bauteile der Wasserstoffinfrastruktur drin, die aber total unkritisch sind. Eigentlich gibt es da schon alles, was notwendig ist.
Das ist auch wieder DVGW-Bereich. Da haben sie natürlich alle Lücken schon geschlossen, die Kollegen.
Genau. Ja, genau. Sodass wir jetzt noch zum letzten Punkt kommen, der erstaunlicherweise drin ist, nämlich Weiterbildung, Sicherheit und Zertifizierung.
Ja.
Was eigentlich jetzt erstmal gar nichts mit der Technik zu tun hat. Aber dann wird es natürlich klar, natürlich muss man auch definieren, wie müssen Leute ausgebildet sein, dass sie sicher mit Wasserstoff arbeiten können, zum Beispiel. Welche Inhalte müssen die wissen?
Ja.
Oder wie stelle ich denn sicher, dass ja Sicherheit gewährleistet ist?
Ja, ja.
Und das sind wirklich Sachen, die sind einerseits schon ziemlich weit, ziemlich grün. Thema Sicherheit ist natürlich nie zu Ende. Drum ist es grün, aber zieht sich dann bis 2035 immer weiter durch.
Ja. Während
die Weiterbildung und Produktzertifizierung sind eigentlich schon ziemlich gut abgedeckt.
Ja, ja, genau.
Und müssen jetzt nochmal ausdetailliert werden.
Ja, genau. Es sind da ein paar so Felder identifiziert worden, wo noch so ein bisschen Nachholbedarf bestehen würde. Das sind genannt worden eben der Bereich des Explosionsschutzes, die Cybersicherheit und das Sicherheits- und Integritätsmanagement und dann natürlich auch solche Sachen wie eben halt verflüssigter Wasserstoff, wo also auch auf dieser Weiterbildungs- und Zertifizierungsseite noch ein bisschen Lücken bestehen würden, deckt sich logischerweise mit den Feldern, wo auch auf der technischen Seite so ein paar Lücken noch bestehen, ist daher nicht besonders verwunderlich. Aber so wie du es erwähnt hast, genau, die Grundlagen sind da auf jeden Fall gelegt sozusagen und da wird man jetzt nicht vom Showstopper, es nicht mit dem Showstopper zu tun haben.
Genau, damit haben wir eigentlich alle Themen jetzt abgearbeitet, die in dieser Normungsroadmap dargestellt wurden.
Jetzt haben wir auch schon die halbe Stunde wieder erreicht, das ist einfach.
Genau.
Das, ja.
Drum bleibt jetzt nur noch als Schlusswort zu sagen, dass schon viel gemacht wurde, muss man wirklich sagen, in diesem Normungsbereich, dass aber noch einige Sachen offen sind und dass die natürlich auch irgendwann angegangen werden müssen, um dann den Markt im Prinzip so zu gestalten, dass Akteure da verlässlich agieren können und da nicht selber Sachen quasi von Null erfinden müssen, wo es hauptsächlich um Interfaces geht.
Ja.
Und wo sie dann wenig die gegenüberliegende Seite zum Beispiel beeinflussen können.
Ja. Ja, genau.
Da gibt es noch was zu machen. Aber ja, im Großen und Ganzen, es ist nicht ganz schlecht, wie der Status aktuell ist.
Genau. Wir verlinken euch natürlich auch wieder die Unterlagen, über die wir heute gesprochen haben, sodass ihr euch auch selbst ein Bild machen könnt. Auch selbst euch noch dann mehr Details und Einzelheiten hier natürlich dann durchlesen könnt. Insofern, wie immer, die Ermutigung, schaut doch in die Shownotes und folgt den Links, die ihr dort findet und macht euch von der ganzen Geschichte dann selbst ein Bild. Und wenn ihr das dann erledigt habt und uns ein Feedback zukommen lassen möchtet, dann nutzt doch gerne unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Oder ihr schaut auf der Webseite vorbei, nicht oders, sondern und ihr schaut auf der Webseite vorbei. Die ist ja immer noch www.hydrogenbar.de. Ihr findet da auch ein Kontaktformular, das ihr auch nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. Und wie schon öfter gesagt, wir freuen uns ja immer, wenn jemand von euch schreibt und uns einen Input gibt. Sehr gerne auch mit Vorschlägen natürlich zu Themen oder zu Gesprächspartnern. Das ist immer sehr, sehr herzlich willkommen. Und noch zuletzt noch die Bitte, ihr könnt uns natürlich auch in eurem Podcast-Player eine Bewertung geben, was uns dann wiederum hilft mit der Sichtbarkeit, weil Podcasts natürlich speziell jetzt bei Spotify, bei anderen Anbietern speziell natürlich sichtbar werden, wenn viele Leute sich die anhören, aber eben auch, wenn viele Leute da eine Bewertung abgeben. So, jetzt haben wir es, glaube ich.
Genau. Damit wünschen wir euch eine gute Woche und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören hier an der Hydrogen Bar.
Genau. Macht's gut. Bis dahin.